Als am 10. Dezember 1948 in Paris bei der UN die Menschenrechte verabschiedet wurde und diese 30 Artikel eben verabschiedet wurden, da hatten sich 8 Nationen enthalten. 48 haben sich dafür ausgesprochen. Jetzt kann man sich ja fragen, warum enthält man sich dort? Damit kann man sich ja auch schon so ein bisschen beschäftigen. Daniel hat uns ja auch ein bisschen mit hineingenommen in diese Geschichte und dass man vielleicht ein Ranking machen könnte, aber dann fällt eben auf, okay, was ist eigentlich so das, was am Ende, was dann die Nummer 30 ist, was am Ende steht. Also diese Menschenrechte, diese Artikel waren von Anfang an immer etwas, was den Menschen und auch die Nation herausgefordert hat. Denn diese Menschenrechte beschreiben etwas, was wir vielleicht so ein bisschen auch vergessen und verlernt haben. Denn die Menschenrechte, oder auch dann diese Erklärung, die geht von einer Prämisse aus. Und zwar, der Mensch hat keinen Wert. Das ist das, wovon diese Menschenrechte ausgehen. Der Mensch hat keinen Wert. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, aber wenn man darüber nachdenkt, dann weiß man oder dann merkt man ja einen Wert. Also jetzt so ein Ding, so ein Mikrofon, das hat einen Wert. Manne, wie teuer ist das? Ach Mann, ist gerade. Wieland, weißt du es? Teuer. Also ich kann sagen, so ein Mikro hier kostet 200 Euro und damit hat es seinen Wert und es ist wertvoll. Also durch einen Preis wird dann auch ein Wert festgelegt. Manchmal ist es ja auch so, und das ist dann die andere Variante, dass Dinge, die jetzt nicht unbedingt wertvoll sind, für mich aber sehr wertvoll sind. Das ist dann so der ideelle Wert, denn der Wert liegt auch immer im Auge des Betrachters. Also wenn wir über Wert nachdenken, ist das eine eben, wenn wir sagen, etwas hat seinen Wert, dann wird es immer dinghaft und es wird immer hochindividuell, weil wir sagen, okay, für mich ist das wertvoll und für dich nicht. Und ich kann ja sagen, wie viel? 500? 400? Ah, danke für die Information. Also Mikrofon kostet 500 Euro. Ganz schön wertvoll. Und ich kann eben den Dingen so einen Wert zumessen und ich kann aber auch sagen, okay, das ist für mich nicht wertvoll. Und wenn ich sage, meinetwegen bei diesen Menschenrechten, ja, bestimmte, das klingt für uns vielleicht heute komisch, aber es gab diese Zeiten, bestimmte Menschen sind wertlos. Und man hat das zum Beispiel an der Hautfarbe festgemacht. Denken wir jetzt, ja klar, wissen wir, aber wir können uns gar nicht vorstellen, was das war und wie sich das angefühlt hat. Der Mensch hat keinen Wert. Und wenn, liegt er bei ein paar Eurocent, also ist echt überschaubar. Nein, der Mensch hat keinen Wert, der Mensch hat eine Würde. Und das ist der große Unterschied. Und wenn wir bei diesen Menschenrechtsartikeln eben darüber dann auch nachdenken, was die sind, dann geht es immer um die Würde des Menschen. Das hat sich ja dann auch bei uns im Grundgesetz so gleich sehr prominent dann auch niedergeschlagen. Also wenn wir über Menschenrechte nachdenken, müssen wir darüber nachdenken, was hat der Mensch für eine Würde? Und da kann man das ja auch unterschiedlich begründen. Wir als Christen begründen das natürlich auch immer von unserem Glauben her und von daher von der Bibel her. Und das, was dort immer aufleuchtet in diesem Zusammenhang, ist eben so dieser Punkt und dieser Gedanke, dass der Mensch und jetzt nicht der Mann oder die Frau, der Junge oder der alte Mensch, der, ich sag mal, mit brauner Hautfarbe oder mit heller Hautfarbe oder mit was weiß ich für einer Hautfarbe. Nein, der Mensch, sagt die Bibel gleich am Anfang, ist ein Ebenbild Gottes. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und im Christentum oder auch in den Religionen wird die Würde des Menschen daher abgeleitet. Der Mensch hat eine Würde, weil er ein Gegenüber Gottes ist, weil er Ebenbild Gottes ist. Und das war dann im Paradies, gab es dann eben diese paradiesischen Zustände, aber wir werden ja sehr schnell mit hineingenommen in diese Wirklichkeit, dass der Mensch sich gegenseitig auch entwürdigt, also entmenschlicht hat. Und von daher ist die Geschichte der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, auch davon durchzogen. dass auf der einen Seite Gott selber sagt, das lesen wir zum Beispiel bei dem Propheten Micha, Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Es ist dir gesagt, was gut ist. Nämlich sonntags pünktlich im Gottesdienst zu sein, dein Zehnten zu geben und so weiter und so weiter. Ja, schön wär's. Nein, wenn Gott durch die Bibel zu den Menschen auch über die Menschenwürde spricht und sagt, es ist dir doch gesagt, was gut ist, dann gibt es immer diese beiden Stoßrichtungen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, angefangen beim Zehn Gebot bis zum Vater unser. Das, was dir gesagt ist, Mensch, was gut ist, ist auf der einen Seite die Gottesbeziehung zu leben, aber auf der anderen Seite dann auch den Nächsten zu lieben. Mensch, das ist dir gesagt, das ist gut. Weil es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist, weil es nicht gut ist, wenn wir Menschen klein machen, unterdrücken. Das ist nicht nur für den Menschen nicht gut, den wir dann unterdrücken, das ist eine Gotteslästerung, weil wir eben Bild Gottes damit klein und niedermachen, weil wir zu irgendeinem Menschen sagen, aber Andreas, deine Frisur ist aber auch noch ein bisschen, hier guck dir doch mal eine ordentliche Frisur an hier bei mir. Und dann, wenn wir so miteinander umgehen, dann gehen wir auf eine Weise miteinander um, die den Menschen entwürdigt und die Gott lästert. Das ist etwas, was wir immer wieder auch tun und was uns dann begegnet. Wir wissen eigentlich, was gut ist, aber indem wir die Menschenrechte verletzen, treten wir die Würde des Menschen mit Füßen und Gott spucken wir ins Gesicht. Das ist der Zusammenhang, um den es geht. Wenn wir die Menschenrechte ignorieren und sagen, naja, dann treten wir die Würde des Menschen mit Füßen und wir beleidigen Gott. Mensch, es ist dir gesagt, sagt die Bibel, was gut ist. Wage Beziehung zu Gott und liebe deinen Nächsten. Wir haben gerade in der Lesung aus Amos 5 ja auch ein heftiges Wort gehört. Und da begegnet uns genau der Gott, der sauer ist. Und der sagt, ihr spuckt mir ins Gesicht durch euer Verhalten. Nicht, weil ihr nicht zum Gottesdienst kommt. Gottesdienst gehen ist gut und macht das, ist richtig. Nicht, weil ihr nicht den Zehnten gebt. Also es ist wichtig, gut und richtig. Nein, aber ihr spuckt mir ins Gesicht, weil ihr die Armen und Elenden, die Waisen, die Hungernden, die Witwen, weil ihr sie einfach missachtet. Ihr guckt, dass ihr in schönen Häusern wohnt und die um euch herum sind, denen es nicht so gut geht, das ist euch egal. Und dann begegnet uns hier in Amos dieser wütende Gott und der sagt, ich kann euer Geplärr nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Dann stellt ihr euch da hin und singt schön und hebt die Hände und. Aber dann geht ihr raus und habt die Hände in den Taschen, weil ihr nichts weitergeben wollt. Das, sagt Gott, ist etwas, das beleidigt mich. Das ist das Problem des Menschen, dass er so in sich verwickelt ist, dass wir immer wieder auch an unterschiedlichen Stellen eben den anderen nicht im Blick haben, nicht auf sein Recht achten und damit seine Würde mit Füßen treten. Weil wir so in uns irgendwie, ich will heute jetzt nicht das ausführen, was im Sünde da ist, aber weil wir im Endeffekt so in uns verwickelt sind. Und das, worum es geht, was Gott will, das ist, dass der Mensch sich entfaltet. Also, dass der Mensch aus seiner Verwicklung herauskommt und sich entfaltet und dabei auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Und darum ist Jesus in diese Welt hineingekommen. Darum ist Gott Mensch geworden, um uns das vorzuleben. Und wir sehen dann bei ihm, wenn er einen Armen gesehen hat, ist er nicht vorbeigegangen und hat gesagt, ja, geh doch arbeiten, das ist das Problem nicht. Oder dann gesagt hat, naja, du bist doch selbst schuld, weil, und dann hat er aufgezählt, was dieser Mensch falsch gemacht hat. Nein, er ist zu ihm hingegangen und hat mit ihm geteilt. Und wenn da irgendjemand saß, der, das war damals ja so, der aussätzig war, die mussten immer eine Glocke mit sich führen, damit jeder auch gleich merkt, da kommt einer, da halte dich von fern. Ich sag mal, solche Glocken tragen wir heute nicht mehr, es sei denn so imaginäre Glocken, wo wir wissen, also zu dem nehmen wir besser keinen Kontakt auf, weil wir wissen nicht, ob es ansteckend ist. Und da ist dieser Mann aus Nazareth hingegangen und ihr kennt ja die Geschichten, wie seine Jünger dann da stehen und sagen, lass das, Jesus, lass das. Das schadet deinem Ruf, das schadet deinem Ansehen, du kannst dir irgendeine Krankheit holen, lass das. Und er hat sich nicht abhalten lassen. Auch bei den für uns wertlosen Menschen ist er hingegangen und hat sie umarmt. Man muss sich das Leben von Franz von Assisi angucken, der bei einem Leprakranken es nicht ausgehalten hat und hingegangen ist und ihn geküsst hat. Wie lange hat dieser Mann das nicht mehr erlebt? Und dieser von Gott zutiefst beseelte Franziskaner dann, der ist zu ihm hingegangen, weil er den wertlosen Menschen wahrgenommen hat, aber er hat auf seine Würde gesehen. Und das ist das, was uns im Evangelium begegnet, dass jeder Mensch von Gott her eine Würde hat und Gott Mensch geworden ist, um mir, um dir zu begegnen, dass dort, wo Menschen ankommen und sagen, du bist ja eigentlich wertlos, du eigentlich taugst du nicht und dort, wo wir mit unserer Würde und unserer Würde getreten werden, um uns dort nahe zu kommen und uns zu helfen, uns zu dienen, um uns zu umarmen, um uns zu küssen. Es gibt in der Welt meiner Meinung nach nichts Heilsameres als diese Begegnung mit diesem Mann, der so ganz anders ist und tickt wie ich an vielen Stellen. Und das hat Menschen seit jeher beseelt. Das hat Menschen bewegt. Angesteckt von dieser Liebe sind sie selbst zu Menschen geworden, die, ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, aber es gibt schon so Menschen, die bei jedem Menschen am Ende auch seine Würde entdeckt haben. Und das ist die Kraft, die von diesem Mann ausgeht. Das ist die Kraft, die von diesem Evangelium ausgeht, dass sie uns dabei hilft, den anderen wahrzunehmen, zu entdecken und zu sehen und nicht abzuschätzen, wie viel Wert er denn hat. Ihr könnt mal den Daniel nachher fragen, der hat ja auch schon ein bisschen was hinter sich, so jobmäßig, unter anderem hat er ja Filmmusik gemacht. Wisst ihr, was für ihn das Schwierigste an dem ganzen Job war? Oder mit der Schwierigste? Lasst euch das mal nachher erzählen. Dass du in diesen Bereichen auf einmal nur noch anfängst zu denken, bringt mir jetzt das Gespräch, die Beziehung zu dir was oder nicht? Hilfst du mir? Und auf einmal werden so Beziehungen aufgebaut. Und nicht nur in so einem Business, sondern in unserem Leben, dass wir fragen, bringt mir das was, bringt mich das weiter? Und das Evangelium hat diese Kraft, diese Mauern zu durchbrechen und Menschen auf den Weg zu bringen, das Leben anders zu leben. Der Apostel Paulus war so einer, der ja auf seine Geschichte dann hat, aus dem Judentum stammt, hat er irgendwann eine Begegnung mit diesem Mann aus Nazareth gehabt und hat gesagt, ich konnte zwar nicht glauben, aber du bist mir ja begegnet. Also es muss ja wohl wahr sein und sein Leben wurde verwandelt. Nicht sein Charakter, er war immer noch genauso ein Bollerkopf, aber seine Richtung war verwandelt. Und er konnte auf einmal Menschen zusammenbringen. Ihr könnt das im Galaterbrief im 3. Kapitel dann auch nachlesen. Es ist für die damalige Zeit und aber auch für die heutige Zeit fast nicht zu glauben. Er sagt, dort wo wir Gemeinde sind, in Christus, da gibt es nicht mehr Mann und Frau. Da gibt es nicht mehr reich und arm. Da gibt es nicht mehr krank und gesund. Da gibt es nicht mehr schön und nicht ganz so schön. Da gibt es nicht mehr klug und nicht ganz so klug. Das gibt es alles nicht mehr. In der Gemeinde, sagt Paulus, in Christus sind wir alle vereint, alle eins in Christus. Natürlich kann der eine dies besser und der andere jenes. Es ist nicht die große Gleichmacherei in Bezug auf das, was wir können und was wir leben können. Aber es ist die große Gleichmacherei in Bezug auf das, was von Anbeginn der Zeit, was uns die Bibel berichtet, über den Menschen gedacht war, nämlich, dass du eine Würde hast und du und du und du und du und du und du und ihr alle. Und das hat er gelebt. Die Würde des Menschen Sie wird an vielen Stellen mit Füßen getreten. Und nicht nur dort, wo wir dann in andere Länder gucken, wo wir in die Ferne blicken, sondern die Würde des Menschen wird eigentlich seit, so wie wir die Bibel dann lesen, seit Anbeginn der Zeit, also nicht im Paradies, aber danach getreten. Es kam zu diesem Brudermord und die Geschichte geht weiter und weiter. Weil wir im Endeffekt uns nicht entfalten lassen, weil uns das so unglaublich schwerfällt. Und immer wieder hat es Menschen gegeben, die in besonderer Weise darunter gelitten haben. Menschen, die für das, was sie waren, auch nicht mehr für das, was sie getan hat, sondern einfach für das, was sie waren, unterdrückt wurden. Dann ist man hingegangen und hat gesagt, ihr Frau, was sind Frauen? Schwarze, was sind Schwarze? Behinderte, was sind Behinderte? Menschen wurden unterdrückt und klein gemacht für das, was sie waren. Aber es lebte auch in dieser Welt und es lebt in unserer Welt eine Hoffnung, die einen Widerhall gefunden hat in der Gospelmusik. Die Gospelmusik ist entstanden aus Verzweiflung und Hoffnung. Menschen, die niedergedrückt, geschlagen, gedemütigt wurden, die in den Knast gekommen sind, die verzweifelt waren an dem, was ihnen widerfahren ist. Die haben erlebt, dass es eine Hoffnung gibt in dieser Welt, die ihnen Kraft gibt, weiterzugehen. Im 18. und 19. Jahrhundert sind dann diese Gospels entstanden und miteinander hat man sich immer wieder festgehalten an dieser Hoffnung und an diesem Glauben. Es gibt ein Lied, das wurde am 28. August 1963 auch gesungen, als man nach Washington ging. Martin Luther King Jr. führte diesen Marsch an. Und sie wussten nicht, was dabei rauskommen wird. Ob sie alle in den Knast kommen, ob sie getötet werden. Aber sie hatten diese Hoffnung in sich, dass der Gott, der dem Menschen seine Würde verleiht, auch ihm Würde gegeben hat. Und sie wollten nicht von dieser Hoffnung schweigen. Sie wollten dieses Lied der Hoffnung nicht verstummen lassen. Und haben auch an diesem Tag und an diesem Ort dieses Lied immer wieder gesungen. We shall overcome. Eines Tages werden wir überwinden. We shall overcome. Eines Tages wird der Hunger überwunden sein. We shall overcome. Eines Tages wird die Ungerechtigkeit in dieser Welt überwunden werden. Eines Tages wird es dazu kommen, dass Menschen in Würde, alle Menschen in Würde leben können. Davon berichtet dieses Lied. Und das hat man gesungen, um diese Hoffnung nicht zu verlieren und es in eine hoffnungslose Welt immer wieder neu hineinzurufen.